Guten Morgen. Ich habe euch mal einen jüdischen Witz mitgebracht. Also nicht einen Judenwitz, sondern einen jüdischen Witz. Das ist ein großer Unterschied. Der geht wie folgt. Wo ist meine Brille? Wo ist nur meine Brille? Auf dem Tisch liegt sie nicht. Auf dem Kredenz liegt sie nicht. Auf dem Buch liegt sie nicht. Auf dem Bett liegt sie nicht. Woher weiß ich eigentlich, dass sie nirgends liegt? Weil ich es sehe. Wieso sehe ich es? Ohne Brille kann ich gar nicht sehen. Also muss sie auf meiner Nase sein. Richtig, da ist sie. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die jüdische Kultur ist ja ganz reich an Witz, Humor und auch Satire. Und ich finde, daran zeigt das Judentum sich sehr begabt darin, die Unzulänglichkeiten der Welt, aber auch der Menschheit und die alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicke irgendwie auf so eine heitere, gelassene Weise zu thematisieren. Ich persönlich, ich mag ausgewogenen Witz und besonders liebe ich die Satire. Vielleicht bin ich ja der Einzige hier, das macht nichts, dann müsst ihr heute mit mir leiden. Satire ist nämlich eine Spottdichtung, die mangelhafte Tugend und gesellschaftliche Missstände anklagt auf eine heitere Art und Weise. Satire lässt also die Realität etwas zugespitzt, das muss man sagen, und auch gesellschaftlich bedrückende Umstände und Situationen eben auf heitere Art und Weise mal zum Thema machen. Allerdings, und das ist ganz wichtig, muss man aufpassen, dass wenn man lacht, man nicht zufällig ein Eigentor schießt. Es kann nämlich gut vorkommen bei Satire. Ich denke, es tut uns gut, wenn wir ein bisschen Spaß verstehen und wenn wir beim Lachen auch mal den Ernst der Lage tatsächlich auch wahrnehmen. Nicht jeder findet Satire zum Lachen, das weiß ich, aber oft ist die Realität ja so zum Verzweifeln, dass man eigentlich gar nicht anders darüber reden kann und sie nicht anders hören kann, als eben durch ein bisschen Lachen. Heute Morgen wollen wir uns mal ein bisschen schmunzelnd an eine Satire ranwagen und die wird uns aber gleichzeitig auch den Spiegel vorhalten und ich hoffe, dass wir dazu alle bereit sind. Wir reden über die Satire Jona und ich finde es klasse, dass die Bibel so reich an Literatur ist, an verschiedenen Literaturformen auch. Wir Deutsche gehen ja oft ziemlich einseitig an dieses bunte Buch ran. Aber die Bibel hat hier tatsächlich es sich getraut, satirische Erzählung einzubauen, weil ich glaube, Gott manchmal es gern hat, uns herauszufordern und weiß, wir müssen manchmal ein bisschen lachen, damit wir es wirklich verstehen. Mit Satire ist es ja so, man ist schnell auf dem falschen Dampfer, wenn man versucht, die falschen Dinge sich anzuschauen. Also es gibt ja diesen Comic, wo so ein alter Mann mit seinem Haus wegfliegt und so Ballons dran baut. Kennt ihr das? Und dann kommt so ein Pfadfinder und der fliegt zufällig mit. Und man versteht die Geschichte ja völlig falsch, wenn man sich fragt, ist es überhaupt möglich, dass so ein Haus wegfliegt, wenn man Ballons dran hängt? Und so ist es auch in der Jona-Geschichte. Wer sich fragt, wie groß der Fisch gewesen sein muss, der Jona verschluckt hat, der ist völlig auf dem falschen Dampfer. Ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, um was es bei der Jona-Satire geht. Man könnte sagen, der allmächtige Gott hat Probleme mit seinem eigenen Propheten. Das ist im Grunde die Kernbotschaft. Gott bestellt in dieser Erzählung nach Belieben den Wind, das Unwetter, den Fisch, die Staude, den Wurm und den Ostwind. Aber sein eigener Prophet, den hat er einfach nicht im Griff. Der macht irgendwie, was er will. Der Kerl lässt sich nichts sagen. Für diejenigen, die die Geschichte jetzt nicht so gut kennen, werde ich sie mal ein bisschen nacherzählen. Stell dir also vor, Jona ist ein Prophet des lebendigen Gottes. Und normalerweise poltert er im eigenen Volk, also im Volk Israel, wenn Ungerechtigkeit passiert, wenn fehlende Treue da ist, wenn man Gottes Gebote, wenn die anderen Gottes Gebote übertreten. Sogar Fürsten und Könige sind vor ihm nicht sicher. Und er erfüllt diesen Job so lange, es die anderen betrifft. Solange er bei den anderen sieht, hier gibt es Widersprüche, hier stimmt was nicht. Aber dann kommt der Tag, an dem Gott etwas von ihm will. Und er sagt, geh nach Ninive. Und an dieser Stelle muss man wissen, Ninive, das sind die Assyrer. Und die Assyrer gehören zu den grausamsten Kriegern, die es je auf dieser Welt gegeben hat. Sie waren nirgends beliebt, schon gar nicht in Israel. Die Assyrer, sie waren im Grunde nichts anderes als ein Kriegsvolk. Sie eroberten ein Land nach dem anderen und sie waren nicht zimperlich, was die Gefangenen anging. Ich erspare uns mal die Details, weil ich heute Nacht noch gut schlafen möchte und ich sehe, es sind auch Minderjährige da. Die Assyrer sind ja auch letztlich die Macht, die 722 vor Christus Samaria einnimmt, also das, die Hauptstadt des Nordreichs Israel, 10 Stämme verschleppt und die sind für immer verloren. Also Israel gibt es zu diesem Zeitpunkt als ganzes Volk schon gar nicht mehr. Kein Wunder also, dass Jona da nicht hin will. Wieso sollte er auch? Also entscheidet er sich ab durch die Mitte. Jona macht sich aus dem Staub. Er will ans Ende der Welt fliehen, also die entlegenste Stadt, die ihm einfällt, ist Tarsis, und da will er hin. Er will sich vor Gott verstecken. Damals verstand er Gott als einen Gott, der eben gewisse Interessen hat und auch eine gewisse Macht hat, aber die nur in einem gewissen Rahmen auch ausübt. Also so ähnlich wie diejenigen von uns, die zum Sonntagsgottesdienst kommen und glauben, nur Gott handelt nur hier. Tarsis war Jonas Ziel, und Tarsis, das ist ja im heutigen Spanien, das heißt Sonne, Stierkämpfe und Sangria am Strand. Also eigentlich eine ganz nette Aussicht. Aber Gott lässt es nicht zu. Aus ans Meer wird ins Meer, und Gott lässt einfach nicht locker. Gott bestellt einen Sturm, der zieht auf und sorgt dafür, dass Jona aus dem Schiff geschmissen wird, mit dem er fliehen wollte. Man könnte so ein bisschen salopp sagen, Gott durchschießt die Reifen des Fluchtwagens, in dem sich Jona befindet. Gott lässt seinen Propheten nicht vom Haken, obwohl der alles tut, um wegzukommen. Und kurz bevor Jona jetzt im tosenden Meer ersäuft, bestellt Gott einen Fisch. Und der kommt auch. Und der setzt Jona jetzt fest, indem er ihn verschluckt. Hausarrest, könnte man sagen. Ein paar Tage Lockdown, weggesperrt wegen akuter Fluchtgefahr. Wegen fehlendem Benehmen. Das kennt man vielleicht noch aus seiner Kindheit. Jetzt sitzt Jona festgesetzt im Bauch des Fisches fest, und er rettet vom Griff des Todes, bekennt er und sagt: Ich habe Gott abgeschrieben, aber er mich nicht. Ich war davon gelaufen, aber er ging mir nach. Ich war bereit zu sterben, aber er hielt mich am Leben. Man hat das Gefühl, Jona tut von tiefstem Herzen Buße. Und nach 3 Tagen macht der Fisch das, was Gott gebietet. Er kotzt Jona an Land. Und vom Fisch ausgespuckt kniet Jona jetzt im Strand. Und Gott beauftragt ihn ein zweites Mal und sagt: Geh nach Ninive. Und so macht sich Jona stinkend auf die lange Reise dorthin. 600 staubige Kilometer etwa später kommt er dann tatsächlich dort an, wo Gott ihn schon vor ein paar Tagen hätte haben wollen. Und seine Predigt ist relativ direkt, könnte man sagen. Er sagt: In 40 Tagen seid ihr alle am Ende, dann wird Gott hier die Lichter ausmachen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, macht's gut, wir sehen uns niemals wieder. Dann passiert aber etwas, mit dem keiner gerechnet hat, schon gar nicht der Prophet Jona, aber schon irgendwie dann doch vielleicht auch wieder. Die prophetische Botschaft, sie zeigt nämlich Wirkung. Das soll es tatsächlich geben, dass eine Predigt was bewirkt. Kommt selten vor, aber hier passiert es tatsächlich. Die Ninivianer, sie schrecken auf und sie setzen ein Zeichen der Buße. Sie sagen: Wir können nicht so weitermachen. Es heißt, dass sie sagen: Wer weiß, vielleicht lässt es Gott sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Hätte man nicht erwartet von so einem Kriegsvolk, oder? Und Jona ist stinksauer. Warum sollte Gott von seinem Zorn ablassen? Warum sollte Gott diese Unmenschen verschonen? Wer gibt den Leuten das Recht zu glauben, zu hoffen, dass hier irgendetwas sich ändern könnte? Was soll das? Und dann denkt Jona vielleicht nochmal ganz kurz nach und denkt: Was hat mich Gott eigentlich hier sagen lassen? Das habe ich eigentlich gar nicht sagen wollen. Wo deutet Gott denn überhaupt die Möglichkeit an, dass es die Chance gibt, umzukehren? Naja, Jona sagt: Nach 40 Tagen. 40 ist die biblische Zahl für eine Phase der Neuorientierung. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber die Bibel ist voller 40er. 40 Tage Sintflut bei Noah. Mose ist 40 Jahre in der Wüste, nachdem er einen Menschen totgeschlagen hat, bis er von Gott berufen wird. Israel ist 40 Jahre in der Wüste, um neu anzufangen, ihre Lektionen zu lernen. Die Richter regieren allesamt 40 Jahre. Welch Zufall. Saul, David, Salomo auch, 40 Jahre Regentschaft. Jesus ist 40 Tage in der Wüste zwischen Taufe und seinem Beginn in der Öffentlichkeit zu wirken. Und auch wir befinden uns gerade im Kirchenjahr in 40 Tagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. 40 Tage oder Jahre stehen für abgeschlossene Orientierungsphasen, auf die dann etwas Neues folgt. Und manchmal ist noch offen, was dann folgt. Und die Bewohner von Ninive, sie haben das irgendwie verstanden. Gott bietet uns eine allerletzte Orientierungsphase an und wir müssen überlegen, was wir wollen. Es ist schon spannend. Weder Jona noch die Menschen aus Ninive hat Gott trotz ihrer Fehlentscheidung vernichten wollen. Vielmehr erzählt das Buch Jona davon, dass Gott immer wieder darum wirbt, dass Menschen ihn verstehen, dass Menschen ihn irgendwie erkennen und nachvollziehen können, was ihn bewegt. Man könnte sogar sagen, das Jona-Buch ist ein evangelistisches Buch. Es geht darum, dass Gott sagt, alle Menschen sind mir wertvoll, ob mein eigener Prophet oder ein fremdes Volk. Es ist unabhängig von Augenfarbe, Rumpfumfang, Schuhgröße, Religion, Sprache. Das scheint hier keine Rolle zu spielen. Menschen sind Gott unendlich wichtig. Ja, so ist Gott. So ist Gott. Aber seine Leute leider oft nicht. Und da wird jetzt die Jona-Satire zum erschreckenden Spiegel auch für uns. Für eine Realität, in der wir uns auch vielleicht befinden. Humorvoll wird jetzt eine Fassade eingerissen, die auch heute noch, finde ich, hoch im Trend liegt. Wir lesen mal das Kapitel 4 im Jona-Buch. Ich lese. Dort heißt es, nachdem die Leute von Ninive sich in Sack und Asche kleiden und hoffen, dass Gott gnädig ist. Jona ärgerte sich sehr darüber. Der Zorn packte ihn. Er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, genau das habe ich mir schon gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich auch nach Tarsis fliehen. Ich wusste ja, du bist reich an Gnade und Barmherzigkeit, unendlich geduldig und voller Güte. Du bist ein Gott, dem das Unheil leid tut. Jetzt ist es genug, Herr. Lass mich sterben, denn ich will lieber tot sein, als weiterleben. Der Herr aber fragte, hast du recht, dass du so zornig bist? Jona verließ die Stadt. Er suchte sich östlich der Stadt einen Platz und baute sich dort eine Hütte. Er setzte sich in ihren Schatten und wollte sehen, was mit der Stadt geschehen würde. Da ließ Gott der Herr eine Rizinuspflanze in die Höhe wachsen. Die wuchs über Jona empor und gab seinem Kopf Schatten. Jona sollte darüber seinen Ärger vergessen. Er freute sich sehr über den Rizinus. Am Morgen aber, bevor die Sonne aufging, schickte Gott einen Wurm. Der biss die Wurzel durch, sodass der Rizinus verdorrte. Nachdem die Sonne aufgegangen war, schickte Gott einen heißen Ostwind. Die Sonne brannte Jona auf den Kopf, sodass er fast die Besinnung verlor. Da wünschte er sich den Tod und sagte, ich will lieber tot sein, als weiterleben. Gott aber fragte Jona, hast du recht, dass du so zornig bist, weil der Rizinus verdorrt ist? Er antwortete, ja, ich habe recht, dass ich so zornig bin und mir den Tod wünsche. Da sagte der Herr, die Rizinuspflanze tut dir leid. Doch hast du keine Mühe mit ihr gehabt und sie auch nicht großgezogen. Sie wuchs über Nacht und verdarb über Nacht. Und jetzt frage ich dich, sollte Ninive mir nicht leid tun, eine große Stadt mit mehr als 120.000 Menschen, die alle wissen nicht, was links und was rechts ist. Dazu kommen noch die vielen Tiere. Sollte es mir da nicht leid tun? Eine Satire vom Feinsten. Jona ist stinke-sauer. Wie kann Gott gnädig sein? Diese Leute aus Ninive waren der letzte Abschaum. Die übelste Sorte Mensch, die wir uns nur vorstellen können. Dagegen ist sein Nachbar nichts. Und sie verdienen das. Sie verdienen es, dass Gott bei denen mal die Lichter auspustet. Und jetzt kommt es noch witziger. Der Prophet fängt an, Gott Dinge vorzuwerfen. Der Mann, der eigentlich von Gott her reden sollte, fängt an, mit Gott zu diskutieren. Fängt an, mit Gott zu streiten. Ich wusste, dass du gnädig bist, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Es ist schon witzig, oder? Aus dem Mund eines Propheten. Zu dem einen, der sich gerade vor wenigen Stunden noch in einem Fisch befunden hat, weil er selbst nicht auf Gottes Stimme hören wollte. Der eine zweite Chance bekommen hat und den Gott nicht seinen Entscheidungen überlassen hat. Man will Jona fast zurufen: Mensch, Jona, mach die Augen auf. Zieh dir deine Brille mal auf. Guck mal richtig hin. Aber nein, Jona ist stur. Er wünscht sich den Tod. Er will lieber sterben als leben. Er ist zerfressen von Bitterkeit. Er ist völlig gefrustet. Wie kann Gott sich über solche Menschen erbarmen? Vielleicht denkt er sich auch, in Israel gäbe es ja auch genug zu tun. Ist ja nicht so, dass da alles im Lot ist. Eigentlich wollte ich damals, als ich meinen Vertrag als Prophet unterschrieben habe, Prophet meiner eigenen Leute sein und mich nicht mit irgendwelchen anderen abtun. Hey, da ist doch der Wurm drin, oder? In dieser ganzen Einstellung ist doch der Wurm drin. Jona reagiert wie ein trotziges Kind. Er hofft doch noch irgendwie seinen Willen durchzuboxen und setzt sich einfach auf irgendeinen Berg und schaut zu. Er wünscht Ninive, dass Feuer, Regen fällt und die Stadt vernichtet wird. Und er besorgt sich Plätze in der ersten Reihe. Er ist so ein Dickschädel, oder? Erkennst du dich vielleicht hier wieder? Kommen wir noch zu. Aber Gott erklärt sich Jona. Gott will Jona gewinnen. Auch hier wieder, wer ist Gott, dass er sich damit abtut? Mit so einem sturen Propheten? Aber nein, er versucht ihn für seine Anliegen zu gewinnen. Und er lehrt ihn eine Lektion. Ich bin kein Pädagoge, aber ich finde, er macht es ziemlich gut. Hautnah zeigt er nämlich jetzt Jona, wie er sich selbst fühlt. Was ihn bewegt in dieser ganzen Geschichte. Aber er fängt erstmal auf einer ganz praktischen Ebene an. Gott gibt Jona etwas, über das er sich richtig freuen kann und das ihm auch ein bisschen den Kopf kühlt. Das kann der gerade ziemlich gut gebrauchen. Ein Rizinusstrauch. Gut, man könnte im Grunde sagen, das ist im Grunde nichts anderes als Gestrüpp mit großen Blättern. Das ist nichts Besonderes. Aber Jona freut sich wie so ein kleines Kind. Seht ihr hier? Man kann doch Leute mit Schokolade von ihrem Zorn abbringen. Und so macht das auch Gott mit seinem kindischen Propheten. Wie dem auch sei, am nächsten Morgen schickt Gott einen Wurm. Einen prophetischen, begabten Wurm, der nämlich tatsächlich mal das tut, was Gott verlangt. Und der zerstört das, was Jona lieben gelernt hat. Und dann wird es heiß. Die Sonne geht auf, die Sonne knallt Jona auf den Kopf und bei ihm brennen die Sicherungen durch. Wie ein Kind, das man das Spielzeug weggenommen hat, rastet Jona völlig aus. Er sagt, ich will lieber tot sein, als weiterleben. Und selbst als Gott ihn darauf hinweist, sagt, Mensch, Jona, du bist doch gar kein Botaniker. Und du hast dich auch nicht bemüht um irgendwas. Hier liegt gar keine Tragik vor. Warum regst du dich auf? Jona regt sich auf. Er sagt, ich bin im Recht und ich will lieber sterben, als weiterleben. Und da wirbt Gott nochmal um Verständnis und sagt, ich möchte dir doch begründen, warum ich gnädig bin. Ich möchte dir das zeigen. Ich will, dass du das verstehst. Und er erklärt es wie folgt. Er sagt, dich jammert das Pflänzchen, um das du dich nicht gemüht hast. Hast es auch nicht aufgezogen. Über Nacht war es da, über Nacht ist es eingegangen. Mir aber sollte es nicht leid sein um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können, außerdem so viel Vieh. Mit dieser Frage begründet Gott seine Gnade und stellt Jona mit seiner ganzen Einstellung völlig in Frage. Man könnte fast sagen, Gott ist gnädig und das ist so gut so. Aber sein Prophet Jona sieht das einfach nicht ein. Ja, ist die Satire verstanden worden? Das bleibt im Fall von Jona offen. Das Buch Jona endet mit dieser Frage. Aber wie ist es bei uns? Was schießt uns durch den Kopf, wenn wir jetzt ein bisschen uns ausgelacht haben über den Propheten, wenn wir ein bisschen geschmunzelt haben über diese Karikatur eines Besserwissers, dem Gott einfach nichts sagen kann? Ich hoffe, dass auch bei uns ein paar Fragen hängen bleiben. Und zwar nicht nur, wie groß der Fisch war, oder ob in Ninive wirklich nur 120.000 Menschen auf den Personen genau gelebt haben. Auch das ist natürlich eine symbolische Zahl. Sondern dass wir uns fragen, wie groß ist eigentlich die Liebe Gottes? und wie klein ist unsere eigene. Unter der Gefahr, dass ich, wenn man eine Satire erklärt, der Gag so ein bisschen kaputt geht, möchte ich nochmal zuspitzen für uns als Christusgemeinde Walderstadt. 5 Thesen. Kann es sein, dass auch wir wie Jona Mordsradau machen können, wenn es um unsere eigene Gemeinde geht, aber in der Gesellschaft nichts mehr zu sagen haben? Und auch eigentlich letztlich gar kein Interesse mehr an dem, was außerhalb dieser 4 Wände passiert. Wo ist unsere Stimme zu hören? Sind wir auch meistens am Ende der Welt unterwegs und beten, dass Gott uns nicht außerhalb der Box gebrauchen will, dass wir unsere Wohlfühlzone nicht verlassen müssen, dass keine komischen Aufträge kommen? Sitzen auch wir manchmal oder leider zu oft außerhalb der Gesellschaft auf einem Berg in unserer Gemeindehaushütte und warten nur darauf, wie so ein paar Weltuntergangspropheten, dass Gott endlich mal mit der Gottlosigkeit aufräumt? Wünschen wir uns mehr Gnade Gottes für unser eigenes Leben, aber bitte nicht darüber hinaus, weil ich nicht im Gottesdienst neben Menschen sitzen will, die nicht so mein Typ sind. Eigentlich will ich ja nur, dass meine Kinder in einer frommen Blase aufwachsen können. Deswegen ist eigentlich so viel Gnade, wie wir derzeit haben, ganz gut so. 5. Sitzen wir im Hausarrest derzeit vielleicht im Lockdown und bereuen nichts? Warten nur darauf, dass wir auch wieder ausgespuckt werden und dann alles so weitergehen kann wie bisher? 0 dazugelernt, keine Herzensveränderung, kein Gebet der Umkehr. Das sind Fragen. Das sind große Fragen und sie sind schwer. Aber wer zuletzt lacht, der lacht ja bekanntlich am besten. Und damit jetzt nicht jeder in Depression nach Hause gehen muss, ein weiterer Witz. Schmuel stolpert. Jankel grinst schadenfreudig. Schmuel: Pfui, hast du nicht in der Bibel gelesen, dass man nicht einmal über den Sturz seines Feindes lachen darf? Jankel: Über den Sturz seines Feindes darf man sehr wohl nicht lachen. Das stimmt. Aber über den Sturz eines Freundes, darüber steht in der Bibel kein Wort.